willkommen beim FeBayer Sports Tech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 22. Podcast von FeBayer Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Peter Kanzelsberger, Geschäftsführer und Gründer der Kanzelsberger GmbH. Peter vertreibt medizinische Bedarfsartikel für den Profisport seit über 20 Jahren und hat dementsprechend viele Entwicklungen miterlebt. Mit Peter wollen wir heute auch nochmal eine andere Perspektive auf den Profisport in den Podcast bringen, bevor wir nächste Woche dann übrigens mit der Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbandes sprechen. Peter befindet sich gerade in der Zentrale Berngau. Lieber Peter, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Sehr gut, danke schön. Es freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich schon auch sehr aufs Gespräch. Beschreib doch vorab nochmal in ganz groben Zügen euer Portfolio, was ja vielleicht hier viele Hörer gar nicht so richtig vor sich haben. Welche Artikel bzw. welche Herausforderungen habt ihr derzeit auch, bzw. für welche Herausforderungen habt ihr derzeit die häufigsten Anfragen?
Ja, die häufigsten Anfragen sind natürlich klar, es ist aktuell der Zeit geschuldet, ist natürlich Desinfektion, es ist der Schutz, der Maskenschutz, es ist, wie kann ich die Luft reinigen, wie kann ich mich vor dem schützen, wie kann man die Mitarbeiter schützen, wie kann man die Sportler schützen. Das sind natürlich häufige Anfragen, die momentan kommen. Das ist mal der eine Teil und der andere Teil ist natürlich in der aktuellen Zeit natürlich, wie kann ich möglichst schnell als Sportler regenerieren. In dieser geballten Phase, in der sich jetzt einmal vielleicht auch noch Sportler in ein bisschen am Untertraining befinden oder jetzt eben von 0 auf 100 starten müssen und natürlich sehr viele Wettbewerbe oder viele Spiele anstehen, ist natürlich die Frage nach der Regeneration oder was kann man tun, verstärkt da. Also das sehen wir heute sehr häufig jetzt gerade.
Ja, macht Sinn.
Genau. Mhm. Ansonsten die Firma Kanzelsberger stellt natürlich ein komplettes Portfolio zur Verfügung, um den medizinischen Bereich, speziell auch im Sportbereich, in der Physiotherapie, in der Sportmedizin abzudecken. Also das geht von den Verbrauchsartikeln, von Verbandsstoffen bis hin zu Trainingsgeräten, das geht von Nahrungsergänzung bis hin zu kompletten Praxiseinrichtungen, physikalische Gerätschaften wie Ultraschall, superinductive Systeme. Ja, prinzipiell ist es für prophylaktische Maßnahmen, Erstversorgung am Spielfeldrand, ja, regenerative Maßnahmen oder welche Produkte die Mediziner, Physiotherapeuten verwenden, um ihre Arbeit zu erledigen.
Also ihr deckt eigentlich alles für den medizinischen Bereich im Sport und dabei eben auch in der Gesundheitsbranche ab.
Richtig.
Du bist ja jetzt wirklich schon sehr lange in der Sportbranche, beziehungsweise hast ja auch eigentlich das, was du heute tust. Ich sag mal, diesen Markt hast du auch eigentlich ganz wesentlich geprägt und auch entwickelt. Lass uns doch mal eine kleine Zeitreise durch die Branche wagen. Du hast, wie gesagt, in den 90ern angefangen, dein Unternehmen aufzubauen. Wie sah die Sportwelt von damals aus? Also fangen wir vielleicht mal mit den Trainerstäben an. Gerade vielleicht jetzt auch erstmal im Fußball. Wie sahen die im Vergleich zu heute aus? Wer war denn da so da und wie wurde denn da so gearbeitet?
Ja. Ich sage, dass diese Komplexität, die es jetzt heute gibt, dass also wirklich die Trainerstäbe sehr, sehr groß sind und man mit verschiedenen Athletiktrainern arbeitet, mit Reha-Trainern arbeitet, mit verschiedenen Sachen arbeitet. Und früher war das, denke ich mal, noch eher Personen auch basiert. Man hat einen Trainer gehabt, vielleicht einen Torwarttrainer, ja, einen Arzt und einen Physiotherapeuten, der sich um die Mannschaft und die sich um die Mannschaft gekümmert haben. Ich denke mal, da ist ein großer Unterschied zu der heutigen Zeit. Ja, ich sage mal, die Entscheidungswege früher waren halt wesentlich kürzer. Ja, es ist halt jetzt komplexer, was aber auch gut so ist. Ja, weil man halt wesentlich mehr Spezialisten im Endeffekt natürlich auch zu Rate ziehen kann. Ja, ich glaube, hier ist es halt wichtig, dass man die Schnittstellen perfekt hinbringt. Und dann ist es sehr, sehr positiv, diese Entwicklung, Im Gegensatz zu in den Jahren, wo ich begonnen habe, so in den Mitte der 90er Jahren oder sogar teilweise etwas eher. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, momentan an die Schnittstellen zu bearbeiten, der durch der Trainerstäbe oder die sich um die Mannschaft kümmern, hinzukriegen.
Ja, also die Komplexität hat zugenommen, natürlich auch das ja, Fachpersonal, es gab aber eben auch kürzere Wege, Budgets, muss ja auch ein Riesenunterschied dazwischen liegen, zwischen den Budgets.
Ja, gehe ich davon aus, es ist ja schon mal auf der Personalebene zu sehen, ja, dass das Personalkosten ja um ein Vielfaches sicherlich angestiegen sind. Also nicht nur, dass Löhne grundsätzlicherweise sich in über 20 Jahren natürlich anpassen, ja, aber es ist natürlich auch so, dass man heute auch ganz klar auch materialtechnisch sich weiterentwickelt hat, die ganzen Analysen, wenn man nur an die ganzen Analysesysteme denkt, ist es halt wesentlich kostenintensiver, wie es natürlich vor vielen Jahren mal war. Ja. Ist das noch ganz anders behandelt worden? Also man hat, sag jetzt einmal, einen, maximal mal zwei Masseure gehabt und dann da war auch die Bädertherapie noch ganz groß angesagt. Ja, also wir haben noch sehr viele medizinische Badewannen verkauft in dem Sektor, was ja eigentlich gar nicht mehr existiert, so in diesem Bereich.
Was sind noch so Sachen, wofür damals Geld ausgegeben wurde, die eigentlich heute mehr oder minder von der Bildfläche verschwunden sind, nun ob zu Recht oder unten zu Unrecht?
Ja, ich denke, verschwunden sind so einfachere Sachen. Ich sag, man hat immer schon auch mit Wärme gearbeitet, man arbeitet mit Wärme. Man geht halt heute darüber raus, dass man sagt, okay, naja, so eine ganz normale Fangussache hat man ersetzt, vielleicht mit Tiefenwärme und. Ja, und wie gesagt, die ganzen medizinischen Badewannen und medizinischen Bäder sind eigentlich verschwunden. Ja.
Und die
Und alles andere gibt es halt in anderer oder in wesentlich perfekteren Formen.
Es hat sich
Ja.
weiterentwickelt und die Vielfalt hat zugenommen, ne?
Ja, absolut.
Was sind so die Ebenen, wo du die stärksten Veränderungen wahrnimmst?
Aktuell und ich sage jetzt einmal die ganzen Analysesysteme, die eben dafür da sind, dass man ja, die Einsatzfähigkeit oder sag jetzt einmal, die Einsatzfähigkeit der Sportler beurteilen kann und natürlich die regenerativen Maßnahmen, die heute sehr, sehr stark im Fokus stehen. Ja, weil die Belastung natürlich schon um ein Vielfaches gestiegen ist.
Ja, was ja auch gut so ist, dass diese Maßnahmen immer stärker im Vordergrund stehen, weil wir sicherlich früher immer prinzipiell aufs Training geschaut haben und zu wenig auf die Regeneration. Und da habt ihr natürlich mit eurem Portfolio jetzt auch einfach viele
Ja.
Möglichkeiten, auch den Sport da zu versorgen und
Ja,
dem gerecht zu werden, dem Trend.
man nutzt natürlich auch jetzt auch vielleicht Zeiten, die vorher noch nicht berücksichtigt worden ist. Was macht der Spieler nach dem Training? Was kann er zu Hause noch machen? Ja, ich sage jetzt einmal Themen, die man so noch nicht so beachtet hat. Ja, müssen jetzt halt mit reingenommen werden. Ja, es gibt also sehr, sehr viele Sportler, die ja nach dem Training zu Hause sich halt noch mit regenerativen Systemen beschäftigen, ja, und eben noch mehr machen, weil sie ja natürlich sehen, sie müssen die Leistung häufig bringen.
Was habt ihr an, also wenn wir jetzt mal bei dem Sportler ins Haus reinschauen, was habt ihr an, was ist das Gerät oder das Produkt, was ihr am häufigsten an die Sportler selber direkt liefert?
Ja, sind also Recovery-Systeme, sind Regenerationssysteme, die auf, sage ich mal, Lymphdrainage-Basis arbeiten, teilweise mit Kälte oder ohne Kälte. Ja, gesehen, ob das jetzt diese Systeme aus USA sind, wie diese Game-Ready-Systeme, wo es halt für alle Gliedmaßen auch Manschetten und Bandagen gibt, in denen man Kühlung und Kompression erhalten kann. Oder ob es im Prinzip reine Recovery-Systeme sind. Da gibt es sicherlich am Markt verschiedene, ja, dieser Recovery-Pump Pump ist,
Ja.
ob es ein Normatec-Gerät ist. Also gibt's bestimmt viele Systeme, die auf der gleichen Basis arbeiten. Ja, manche sind ein bisschen besser, manche sind ein bisschen schlechter, aber im
Ja.
Prinzip verfolgen sie den gleichen Zweck.
Siehst, beobachtest du da Unterschiede, ob also welche Systeme jetzt bei Fußballern dann zu Hause landen versus andere Sportarten, oder sind das eigentlich immer die ähnlichen Ströme, oder passiert in anderen Sportarten vielleicht generell deutlich weniger bei den Sportlern zu Hause? Wie würdest du das so ein bisschen vergleichen?
Nein, ich würde gar keinen Unterschied machen. Alles, was im professionellen Bereich ist, also ob das jetzt Handball, Basketball ist, Eishockey oder im Prinzip der Fußball, also da sind die Sportler, die verfolgen da definitiv die gleichen Zwecke. Ja, wir stellen sie im Basketballsektor oder sagen wir mit Basketball, Eishockey, ja, alles, was so Playoffs-Modus haben, die waren eigentlich die am schnellsten waren mit diesen ganzen Recovery-Systemen. Weil es natürlich extremer Modus ist in den Playoffs und die Spielhäufigkeit natürlich extrem geballt ist. Da haben wir als erstes das eben auch festgestellt.
Macht Sinn.
Und ist klar, bei den Clubs im Fußballbereich, wo die internationale Spiele haben, die im Endeffekt im Pokal länger durchhalten, die dann auch vielleicht noch Spieler haben, die bei Nationalmannschaften tätig sind. Da ist natürlich die Belastung hoch, da ist es dasselbe. Also da war es haben sich diese Systeme am schnellsten etabliert.
Jetzt sind wir so ein bisschen aus der Zeitreise schon in der Gegenwart angekommen. Wir haben am Anfang schon kurz, da habe ich dir die Frage gestellt, was so gerade die am häufigsten angefragten Themen sind. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Stichwort Corona. Das behandeln wir natürlich schon zumindest am Rande im Moment auch in jeder Folge. Wie hat Corona den Sport für dich verändert, beziehungsweise wie verändert er auch nach wie vor den Sport, und wie schlägt sich das auf eure Arbeit nieder? Also, was mir jetzt auch so vor Augen schwebt, ist einmal das Finalturnier im Basketball im Sommer. Da sind ja gegebenenfalls auch in anderen Sportarten auch ähnliche Formate angedacht, wie ich jetzt höre. Was hast du da für eine Perspektive drauf?
Ja, ich denke mal, ich glaube, der Anfang, also war mal ein komplettes, ja, es hat sich keiner vorstellen können, dass der Sport irgendwo mal stillsteht in diesem Sektor. Ja, plötzlich ist alles gestanden. Ich habe also bei unseren Kunden oder bei diesen ganzen Leuten, mit denen man eben zusammenarbeitet, wirklich also Zusammenhalt, so Gefühl bekommen. Man hat miteinander gesprochen, wir haben also telefonisch sehr viel geredet, weil man konnte die Kunden nicht besuchen oder war eigentlich nicht der Fall, war ja Lockdown, aber man hat trotzdem telefonisch sehr, sehr viel gemacht und man hat sich einfach unterhalten über das Ganze. Und ist natürlich klar, wir haben versucht, diese Sachen, die wir Man hat sich ja das Ganze hat sich ein bisschen beschränkt. Alles, was Desinfektion ist, alles, was das ist und Masken und das Thema, es war alles ein bisschen wirr, aber man hat versucht, sich gegenseitig da zu helfen. Ich glaube, es ging hier nicht um irgendwo hier Vorteile zu erarbeiten oder Geld zu verdienen, ja, sondern es ging im Prinzip, saßen wir alle in einem Boot. Ja. Wir sind auch sehr, sehr stark abhängig vom professionellen Sportbereich. Wenn es Da sich nichts bewegt, wird es bei uns auch gleich etwas ruhiger. Ja, auf der anderen Seite ging es dann, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war eben das Finalturnier in München. Das war, muss man echt sagen, da hat der Basketball richtig vorgelegt und ist auch einen risikoreichen Weg gegangen. Ja, man, es hätte auch noch hinten, der Schuss hätte noch hinten losgehen können, aber man hat es versucht, man war konsequent. Und die haben sich scheinbar alle gut an die Regeln gehalten, so konnte man das Turnier gut durchziehen. Und ich glaube, es haben sehr, sehr viele Leute viel Freude gehabt. Und ich denke mal, andere Sportarten haben da vielleicht wahrscheinlich gesagt, vielleicht haben wir etwas zu schnell reagiert und zu schnell abgebrochen. Hätten wir vielleicht ähnlich machen können, weil das hat wirklich sehr, sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Und wir haben auch unsere Kunden, die natürlich auch in einer höheren Zahl an dem Turnier teilgenommen haben, unterstützt und haben auch, da ging es also nicht wirklich um Geschäft zu machen, sondern es geht eigentlich um dabei zu sein und mitzuhelfen, das erfolgreich zu machen. Also das heißt, die haben alles, was sie konnten anfordern bei uns, was sie denn an Equipment sich vorstellen konnten bei dem Turnier in ihren Räumlichkeiten. Also von Elektrotherapie bis eben Verbrauchsartikel, ja, die sie eben vor Ort brauchen. Ja, und durch das, dass wir natürlich auch das Glück gehabt haben, dass wir natürlich räumlich jetzt nicht unbedingt sehr weit voneinander entfernt waren, war das natürlich, das hat die ständige Versorgung stattgefunden. Ja. Und wir haben uns mit den ganzen Teilnehmern querfeldein gefreut, dass das wirklich so erfolgreich war. Und ich habe es also wirklich sehr, sehr toll gefunden, dass man das Risiko gegangen ist als BBL und das ins Leben gerufen hat. Es hat richtig Spaß gemacht.
Muss eine besondere Stimmung gewesen sein. Und ich glaube eben auch, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch in anderen Sportarten vielleicht sogar ähnliche Formate sehen, weil wir befinden uns ja nun leider gerade wieder so ein bisschen in der zweiten Welle und haben ja derzeit wirklich auch viele Corona-Fälle im Sport, in verschiedenen Sportarten, bei verschiedenen Vereinen schon. Und da werden jetzt sicherlich auch neue Formate entstehen und ja, das Finalturnier ist da vorne weggegangen und ich glaube eben auch ganz klar mit einem guten Beispiel und ich könnte mir vorstellen, dass da andere Sportarten ähnliche Formate jetzt auch entwickeln werden. Ein bisschen losgelöst von Corona, was sind aus deiner Perspektive die aktuellen Strömungen und Entwicklungen im medizinischen Bereich? Also gibt ja immer mal so Trends, es gibt ja immer mal neue Bewegungen, Sachen, die besonders viel, wie gesagt, losgelöst von Corona, gerne auch nachgefragt werden. Was ist denn jetzt gerade so die Trendwelle der aktuellen Zeit?
Ja, von unseren Beobachtungen her, wir sehen natürlich, dass aktuell natürlich die Analyse des Gesundheitszustandes, des aktuellen Trainingszustandes, der Fitness sehr, sehr stark an Wichtigkeit gewinnt. Ja, das heißt, Daten zu kreieren, die den Verantwortlichen die Fitness, die Präsenz anzeigt, wie gut, wie ist die Mannschaft, wie ist der einzelne Spieler oder der einzelne Sportler, wie kann man den beurteilen, ja, wie einsatzfähig ist er, ja, inklusive dann, wie kann man die ganze Mannschaft oder wie kann man die Stärke der Mannschaft denn beurteilen, ja, man
Die
geht zuerst
Belastungssteuerung meinst du eigentlich
richtig,
damit so ein bisschen?
genau, und natürlich die Belastungssteuerung. Einmal und natürlich auch Hinweise dazu bekommen. Es geht ja auch um das, wie schnell kann man wieder zur vollen Last zurückkehren? Gibt es Methoden, das zu messen? Klar gibt es diese Methoden mittlerweile, aber die kriegen immer mehr Einfluss. Ja? Und das sehen wir halt und wir sehen halt, den Teil, der dann in den medizinischen Teil drüber geht. Also es geht jetzt nicht, für uns ist es jetzt nicht so, dass jetzt der Athletiktrainer sagt, naja, wir setzen, der Spieler ist gesund und jetzt sehen wir die Leistungssteigerung, der wird immer besser, sondern für uns ist es eher so, ja, was kann man denn dazu beitragen, dass das immer schneller funktioniert, mit unseren Hilfsmitteln. Ja, das, was wir ja bereitstellen, sind ja nur Hilfsmittel, ja, die den Verantwortlichen und denen helfen, ja, vielleicht einen Tick schneller zu sein oder einen Tick gründlicher zu sein. Und gründlicher meine ich eben in der Ausheilung, ja, und damit den Sportler länger gesund zu halten. Ja, das interessiert uns halt dabei.
Da bringst du mich auch schon so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Also es geht ja, es hat in einem der Podcast-Vorsprecher, ich glaube, das war der Steffen von Mainz 05, einmal gesagt, wir wollen vor der Verletzung besser werden. Ja, also das heißt, es geht ja einerseits um den präventiven Aspekt. Wie können wir es überhaupt verhindern? Und Natürlich geht es immer noch auch um den Aspekt Regeneration nach der Verletzung. Wie schlägt denn da gerade das Pendel aus? Also wenn wir uns wirklich mal diese zwei Aspekte miteinander auf die Waagschale legen, nimmst du das auch so wahr, dass einfach auch immer mehr zum Thema Prophylaxe, Prävention nachgefragt und gemacht wird? Oder wird immer noch sehr stark, sehr viel situativ reagiert auf eben dann eine Verletzung, wenn sie dann geschehen ist? Also wie schlägt sich das eben auch natürlich in der Nachfrage bei euch im Portfolio nieder und was sind da deine Beobachtungen dazu?
Ich sage immer, die prophylaktischen Maßnahmen. Ja, wir empfinden das so, dass das wirklich stark ansteigend ist. Also das fängt ja mit der Regeneration an. Ja, im Prinzip ist es so, man hat ja prophylaktisch, jetzt sage ich jetzt mal, wenn man jetzt den ganzen Tape-Sektor sieht, also ich meine klassisches Taping, nicht Schmerztaping, sondern das wird ist nach wie vor ein steigender Bereich. Ja, ich sage jetzt einmal, sag jetzt einmal Taping, klassisches Taping, man, das wird irgendwann mal in den Mitte 70er Jahren entwickelt worden. Ist es irgendwann da mal entwickelt worden? Ja, mittlerweile geht man ja fast dahingehend, dass man zu den Spielen sehr, sehr viele Spieler tapet. Ja. Der Bereich ist auf alle Fälle sehr, sehr stark steigend. Ja.
Immer
Und die
noch, ja.
Analyse, anderen Analysemethoden, ist der Sportler fit, das geht hin von der Befragung bis irgendwas. Es ist immer ein bisschen so, man zieht ja viele Parameter heran. Aber ich glaube, also so das, was wir sehen, ist, dass das sehr, sehr wichtig ist momentan und dass das wirklich im Trend liegt. Aber wie gesagt, meines Erachtens beginnt es ja mit der Regeneration hinterher. Um das
Ja.
schnell abzuschließen, damit man halt einfach dann wieder bereit ist für die nächste Maßnahme.
Klar, geht miteinander einher. Nichtsdestotrotz ist es natürlich noch besser, wenn die Arbeit dazu führt, dass wir weniger Verletzungen haben und die
Richtig,
Spieler
also
nicht ausfallen müssen.
richtig, ja. Da gibt's einige Maßnahmen, die die ergreifen, aber das klassische Taping ist nach wie vor ungebrochen. Den Schutz einfach verschiedener Gelenke, das ist nach wie vor da und wird auch nicht weniger. Ja.
Das heißt, das würdest du schon, wenn man mal so ein bisschen auch sportartübergreifend in den Sport reinschaut, würdest du schon so sagen, das ist eigentlich die am weitesten verbreitete, ja, Maßnahme zu dem Thema, so wie ich dich jetzt verstehe, ne?
Steht, sage ich jetzt einmal, an Nummer 1 der meistverkauften Produkte bei uns.
Oh wow, das ist interessant. Okay.
Ja, noch ist es
Spannend.
nach wie vor
Ja.
so, dass das
Ja.
am meisten angefragt wird. Da ist ja, gibt es kaum mehr Diskussion. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, Mitte der 70er Jahre entwickelt, am 1.1.1900, glaube ich, irgendwann einmal Anfang, 1.1.80, 81, irgendwo kam, glaube ich, das damals ein legendäres Buch von Hans-Jürgen Montag und dem Herrn Asmussen kam auf den Markt, das ist ein Tape-Buch. Ich gehe davon aus, dass ein paar Jahre vorher die Technik schon entwickelt wurde
Ja.
und hat dann also nach wie vor Bestand. Also es gibt da nichts Neueres. Später kam dann halt mal Schmerztaping dazu.
Ja. Spannend finde ich ja auch in dem Zusammenhang, dass es ja unglaublich viele, auch auf technologischer Seite sogar, unglaublich viele Produkte, Technologien, Verfahren gibt, die jetzt eigentlich gerade ja, ich sag mal, ihre Blütezeit haben, die es aber teilweise eben auch schon 10, 20, 30 Jahre vorher gab, die aber irgendwie ihre Zeit gebraucht haben, bis sie denn dann am Markt ankommen. Entweder, ja, hat ich sag mal, die Verkaufsstory dazu noch gefehlt oder es war einfach noch nicht so richtig in den Köpfen drin oder das Produkt war noch nicht ausgereift. Aber das ist das, was ich im Moment auch so wahrnehme, dass ja, wieder zu dem Thema Vielfalt, die wird größer, weil wir eben auch offensichtlich in einer Zeit leben, wo die Entwicklungszyklen kürzer und besser werden. Das ist so ein bisschen meine eigene Erklärung. Das führt zu mehr Vielfalt, das führt aber eben auch dazu, dass wir Technologien oder Produkte, die es durchaus schon länger gibt, jetzt aber auch am Markt sehen. Ne? Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, ich denke, dass man momentan auch sehr, sehr offen ist für auch um. Ich meine, es geht ja hier um, es geht ja nur noch um Nuancen auszunutzen, um das oder das
Ja.
oder das. Es geht ja auch mal, sage ich jetzt einmal, halt eine Nachtregeneration. Ja, wie schlafe ich denn? Was esse ich denn? Das klingt ja immer mehr an Wichtigkeit. Ja, heute stressfreies Schlafen zu hinzukriegen, schlafe ich ohne Strombelastung, ohne niederfrequente, hochfrequente Strahlung und. Wie kann ich denn da noch was rausholen? Ja, es
Ja.
geht hin über Regenerationskleidung in der Nacht bis hin zur Stromabschaltung. Es gibt ja nimmer, es gibt ja nicht mehr so viele Zeiten, die man zur Verfügung hat, wo man noch was verbessern kann. Ja, aber
Ja.
was ich damit sagen will, ist, dass die Bereitschaft, über solche Sachen nachzudenken, sich entwickelt hat.
Ja.
Ja, dass das vielleicht nur noch irgendwo Nuancen sind, aber es geht ja teilweise nur um Nuancen.
Naja, weil es aber auch mehr Spezialisten gibt, ne? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich schon, aber sie waren nicht sichtbar oder mir nicht bekannt, aber Schlafexperten, Schlafberater, das ist ja, kann man ja jetzt fast schon sagen, mittlerweile eine anerkannte Berufsgruppe. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt schon vor 10 Jahren gab, ja, aber das ist ja auch eine Form der Spezialisierung und das ist auch ein Thema, was in der Gesellschaft breit auch diskutiert wird und wir leben natürlich auch in einer extrem reizüberfluteten Welt, gerade die Städter unter uns. Das heißt, da nimmt das Problem zu, aber andererseits auch die Sensibilisierung, ne?
Ja,
Gleichzeitig.
die Belastung ist ja auch um ein Vielfaches höher
Ja,
geworden.
ja,
Ja,
ja.
wenn man heute halt moderne Häuser, moderne Hotels anschaut, es ist ja sehr viel Elektronik eingebaut, es fließt sehr viel Strom und man kann durchaus darüber nachdenken, zu sagen, okay, man gibt ja x Messsysteme, wird ja bei vielen Häusern gemacht, zu sagen, okay, wie schlafe ich denn? Welche Belastung? Wie ist es? Ja, funktioniert die Melatoninausschüttung in der Nacht? Kann ich dann regenerieren? Ist das optimal oder funktioniert das nicht so gut? Ja, ist ja bei jedem unterschiedlich. Ja.
Ja,
Und darüber kann man nachdenken, aber wie gesagt, die Bereitschaft dafür ist da, sowas jetzt zu tun, in vielen, vielen Bereichen. Ja, und deswegen
absolut.
glaube ich, gibt es es und die Belastung ist ja ganz andere geworden. Ja.
Ja, bevor ich jetzt zum nächsten Themenblock übergehe, würde ich gerne noch mal ganz kurz anknüpfen. Du hast gerade gesagt, so Taping bzw. Tapes sind eigentlich so das am stärksten oder ich sag mal auf Deutsch, der Verkaufsschlager bei euch. Was ist denn Verkaufsschlager 2 und 3? Platz 2 und Platz 3? Kannst du da auch noch was sagen, was neben Taping auch noch unglaublich gut sich verkauft?
Sind natürlich die Verbrauchsartikel, ist natürlich klar. Also wenn man jetzt die Verkaufsschlager sieht, im Verbrauchsstoffsbereich ist es einmal Taping. Was dazugehört noch zum Taping ist natürlich, es wird ja klassischerweise nicht auf die Haut getaped, man muss ja was drunter ziehen. Ja, diese gewissen Unterzugsbinden, die gibt es in verschiedenen Variationen. So, dann hat man mal die Verbrauchs, wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt rein in den Technikbereich. Ja, dann geht es halt um komplexe Systeme, ja, sage ich jetzt einmal, diese super Inductive-Systeme, also hochkonzentrierte induktive Felder auf einen Punkt fokussiert,
Ja.
ja, Lasersysteme, die teilweise Robotiksysteme sind, die halt auch die Hautbeschaffenheit messen, die Temperatur überwachen, die im Prinzip ja viele Geschichten machen in dem Sektor. Da gibt es wirklich viele Sachen oder auch die Tiefenwärme, die mit bestimmten Systemen angeboten wird. Ja, das liegt so gerade im technischen Bereich im Fokus. Ja, natürlich klassisch Stoßwelle fokussiert oder radial. Das sind so die Themen, die man im Technikbereich hat. Ja, und im Trainingssektor geht es natürlich alles, was jetzt Skillcard-mäßig ist, ja, in diesem Bereich, das wird angefragt. Dann im Gerätebereich teilweise, ja, alles, was mit Kälte auch mit zu tun hat, ob das jetzt
Ja, so.
Kältebecken sind, ob das jetzt eine Kryosaunen sind, in einem gewissen Bereich hat immer. Haben diese Sachen, das ist im Fokus des Interesses. Also die Verkaufsschlager sind natürlich im Verbrauchsartikelbereich,
Ja.
im Technikbereich anders gelagert, aber da gibt es definitiv auch Trends, die
Ja,
man schon erkennen kann.
sogar teilweise sehr, sehr schnelllebig, ne? Aber die Dinge brauchen da dann auch immer erstmal ein bisschen Zeit, um dann auch in
Genau.
der Breite
Ich
anzukommen.
glaube, es teilweise müssen sie ja nicht nur neue Technologien, die jetzt noch nie vorher existiert haben, neu sein, sondern es kann ja auch das Handling verbessert werden. Ja, das heißt, das kann ja auch schon viel bringen und Entlastung bringen und ist damit auch ein gewisser Produktvorteil, wenn man eine Methode halt verbessert, so dass es im Handling wesentlich angenehmer ist. Muss ja jetzt nicht immer das absolute neue Technologie sein, sondern halt einfach, was im Handling verbessert wurde.
Da sprichst du auf jeden Fall auch einen sehr wichtigen Punkt ein, ne? Du hast halt im Trainingsalltag nicht die Zeit, um da noch großartig was hochzuladen oder aufzubauen, sondern die Dinge müssen verlässlich und genau und auf den Punkt funktionieren, sonst ist es wirklich sehr, sehr
Richtig.
schwierig in dem Umfeld, sich durchzusetzen.
Richtig, ja, natürlich.
Ja, genau, ich habe es eben schon so ein bisschen angekündigt. Nächster und auch schon so langsam der letzte Themenblock. Ich befasse mich ja immer gerne auch mit den Strukturen der Trainerstäbe. Ich meine, wir haben da eben schon so ein bisschen auf der Zeitachse drauf geschaut, wie das früher war, als du sozusagen angefangen hast. Spannend ist natürlich jetzt mit dir auch nochmal über die Bedeutung der medizinischen Abteilung im oder eben auch als Teil des Trainerstabes zu sprechen. Und da spreche ich auch gerne auch mal jetzt mit dir so ein heikles Thema an. Jetzt erstmal die Frage an dich, hat die medizinische Abteilung genug Einfluss und Mitspracherecht? Und wenn nein, wie sehe denn das ideale Setup aus medizinisch-sportlichen Gesichtspunkten aus für die medizinische Abteilung?
Ja, aus unserer Sicht gesehen ist natürlich die medizinische Abteilung das ein sehr, sehr, sehr zentraler Punkt, weil er natürlich sehr, sehr, es ist das Wohl der Mannschaft des einzelnen Sportlers im Fokus steht und auch der Erfolg damit relativ, der sehr stark abhängig ist von dem Ganzen. Die Diskussion des Einflusses für uns gesehen kann die medizinische Abteilung, ja, da gehören, ich sage jetzt einmal, die Reha-Trainer dazu, es gehören die Sportwissenschaftler dazu. Ja, es ist natürlich klar, der Arzt steht sowieso über allem drüber, der natürlich auch letztendlich die Verantwortung auch übernehmen muss. Die Physiotherapeuten, die sehr nah an den Sportlern dran sind, die sicherlich auch sehr viel vom Sportler mitbekommen, sehr, die fassen ja die Menschen an, tagtäglich. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in unseren Augen. Ja, der Einfluss, ich denke mal, es ist auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, von Club zu Club unterschiedlich. Welche Gruppe, ob es das die Fitnesstrainer sind, ob es die Reha-Trainer sind, ob es der Arzt ist, ob es die physiotherapeutische Abteilung ist, welcher in welchem Club mehr oder weniger Einfluss hat, ja, kann man nicht sagen. Also was wir feststellen, dass teilweise verschiedene Strömungen da sind. Unseres Erachtens ist es ja nicht anders zu sehen wie in einer Firma. Also dieses komplexe System mittlerweile rund um den Sportler muss natürlich irgendwo in Einklang gebracht werden. Also die Schnittstellen. Die Schnittstellen sind die Sachen, die einfach funktionieren müssen. Ja? Und
Du meinst
ich
letztendlich
denke,
damit auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachbereichen, ne? Das ist das, was du mit Schnittstellen meinst, oder?
richtig, ich glaube, ja, richtig, richtig. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachbereichen und dann ja, sich miteinander zu committen. Jeder entwickelt irgendwo in seinem Bereich Daten und stellt bestimmte Sachen fest. Und das miteinander zu kommunizieren, funktioniert sicherlich in vielen Bereichen schon sehr gut. Aber das ist eine große Herausforderung. Und natürlich Vorher waren es eben kurze Wege, weil eben weniger Leute damit beschäftigt waren, aber jeder macht ja Wahrnehmungen, jeder sieht ja was. Also ich sage jetzt einmal, der Athletiktrainer, der Reha-Trainer, die sehen ja, die haben alle ihre eigenen Messmethoden, die haben alle ihre eigenen Fachbereiche und beurteilen den Spieler. Der Physiotherapeut genauso, der Arzt natürlich auch so, gibt ja viele Sachen und das muss in Einklang gebracht werden. Und der Stellenwert ist meines Erachtens, darf nicht zu so gering angesetzt
Ja.
werden. Und das beinhaltet natürlich neben den wirtschaftlichen Faktoren, um einen Club erfolgreich zu machen, natürlich einen großen Teil. Je näher, weil man ist ja näher am Kern dran. Ja.
Fällt dir ein Beispiel vielleicht ein oder ein Verein, ein Club, wo du sagst, wie da die medizinische Abteilung agieren kann oder agiert? Das ist schon sehr nah am Ideal dran. Hast du da ein Team, was dir vorschwebt?
Ich glaube, also ich gehe davon aus, dass natürlich ein Maßstab, ja, schon auch der Erfolg ist. Ja, also ich glaube, ohne das jetzt belegen zu können oder das sagen zu können, dass erfolgreiche Teams, ja, die erfolgreich sind, auch man eruiert ja jährlich auch alle Verletzungen, die bei allen Clubs irgendwo aufgetreten sind und so weiter. Das kann man schon sehen. Ja, es gibt natürlich, also da bin ich fest davon überzeugt, die in diesem Ranking auch ganz vorne stehen, die machen es ja scheinbar nicht
Ja,
falsch. Ja,
das ist.
das hat jetzt nicht unbedingt mit der Tabelle mit der Tabelle was zu tun. Somit hat was mehr mit der Verletzungstabelle zu tun und
Ja,
mit
ist
den
ein guter
Vorfällen,
Maßstab.
die man hat. Also das sehe
Ja.
ich einmal, da ist es sicherlich ein Maßstab, dass das ganz gut ist. Ja, wenn man sich die Tabelle ab und zu mal anschaut, sind natürlich auch Clubs relativ oben zu finden, die natürlich vielleicht auch nicht die hohe Belastung haben. Ja, das muss man natürlich dann ein bisschen
Ja,
relativieren.
das stimmt.
Wenn ich natürlich jetzt nicht international spiele oder wenig Nationalspieler drin habe oder im Pokal in der ersten Runde ausgeschieden bin, dann, ich sage jetzt einmal, die Verletzungen steigen mit Sicherheit eher dann in Folge der laufenden Saison.
Belastung, ja.
Genau.
Wobei man da natürlich dann auch immer noch mal bei der Art der Verletzung unterscheiden muss und so ein bisschen auch diese Verletzungstabelle dahingehend noch mal differenzierter
Richtig.
bewerten muss. Du hast jetzt natürlich von so ganz essentiellen Aspekten wie zum Beispiel die Kommunikation gesprochen. Teil davon ist ja eben auch das ganze Entscheidungsgefüge, das Machtgefüge im Verein. Da würde ich jetzt abschließend, bevor wir zu der Wünsch dir was Frage kommen, dir nochmal die Frage stellen, wie erlebst du da die Entscheidungs- und Machtgefüge, und vor allem auch in dem Kontext mal ein bisschen über den Trainerstab hinausschauend, das Marketing, wo wir ja auch wissen, dass das häufig auch bei Kaufentscheidungen ja Mitspracherecht hat, weil es da ja auch oft um Vereinbarungen geht, wo das Marketing mit einbezogen ist. Welchen Anschluss hat denn hier das Marketing auch aus deiner Erfahrung? Wie
Ja,
erlebt ihr das?
ich möchte es mal so sagen. Je enger das Budget ist, desto mehr Einfluss hat natürlich das Marketing im Ganzen. Ja, ich sehe es halt ein bisschen besorgniserregend, wenn Marketing sich in medizinische Beschaffungsmaßnahmen oder in der Entscheidung einmischt. Also das sollte eigentlich rein auf Leistungsebene und auf der Ebene passieren, mit was auch die medizinische Abteilung glaubt, den größten Erfolg zu haben.
Ja.
Ja, und nicht, ich sage Marketing oder die Marketingabteilungen oder Agenturen oder wer auch immer dafür zuständig ist. Ich sage, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Autofirma gegen die andere auf der Werbebande austausche, dann wird es die Mannschaft nicht direkt betreffen. Aber alles, was natürlich nahe an die Mannschaft rangeht, kann natürlich schon auch nach Marketing-Gesichtspunkten entschieden werden. Aber so wie wir das bei professionell organisierten Clubs erleben, ist es, dass zuerst mal die Entscheidung gefällt werden muss, ist das
Fachbereich.
das richtige Werkzeug für uns, das wir brauchen, um zum Ziel zu kommen. Und dann kann immer noch Marketing sich mit einschalten. Aber teilweise auch eine medizinische Abteilung für vollendete Tatsachen zu stellen, ist meines Erachtens der falsche Weg. Ja, das ist aber hoffentlich oder ist sicherlich auch so ein bisschen am Rückzug, weil ich kenne das auch nur bei, wo halt die Budgets relativ eng sind. Ja, ich hoffe, dass das durch die Maßnahmen, die jetzt durch diese aktuelle Situation sich noch verstärkt, aber im Prinzip sollte das alles auf Leistungsebene basieren, das Ganze.
Wobei ich das durchaus schon auch, wenn man das jetzt ein bisschen generischer formuliert, ich sehe schon auch, dass einfach Vereine oder eben auch gerade Vereine in gewissen Sportarten, die einfach deutlich weniger Budgets zur Verfügung haben, würde ich es mal so formulieren, die müssen halt oft kreativer sein, ne? Also kreativer in dem Sinne, sie haben weniger Budget, wie können wir mit dem wenigen Budget, was wir haben, eben das Beste rausholen. Und das kann natürlich dann auch ein guter Hebel sein, über einen, ich sag mal, Marketing-Deal dann eben auch Dinge zu ermöglichen, die wir eben ohne diesen Hebel gar nicht ermöglichen könnten. Und da fallen mir noch ganz viele andere Beispiele ein, wie eben Vereine mit kleinen Budgets wirklich auch sehr kreative Lösungen schaffen, um ja einfach auch, ich sag mal, so gewisse Standards am Markt auch erfüllen zu können, ne?
Absolut. Also das ist definitiv, gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist auch so, bevor es natürlich irgendwo anders hakt. Ich muss natürlich eine gewisse Basisversorgung natürlich zur Verfügung stellen. Und wenn das halt durch solche Maßnahmen erledigt werden kann, wie gesagt, es gibt ja auch da einige Möglichkeiten. Ja, und dann funktioniert das natürlich auch ganz gut.
So, jetzt sind wir bei der Abschlussfrage, lieber Peter, die wünscht dir was Frage. So, wenn alles möglich, wenn alles möglich wäre und du völlig frei losgelöst entscheiden und wünschen könntest, was wünschst du dir für den deutschen Sport?
Ja, so, ich wünsche mir, dass der bei dem deutschen Sport, nachdem das, was wir jetzt erlebt haben, dass der deutsche Sport ganz klar darstellen kann, wie wichtig er für die Gesellschaft ist, was er für uns alles, was er tatsächlich für uns bedeutet, ja, was das alles mit sich bringt und wie schön das ist, Sport zu sehen, ja. Wie wichtig das für die Gesellschaft ist, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Hier geht es jetzt einmal, ob das jetzt die Fankultur ist, ob das der Sport, der Mannschaftssport ist, der im privaten Bereich betrieben wird. Gibt ja auch viele semiprofessionelle Vereine, es gibt in dem Sektor. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und man das wirklich auch für uns darstellen kann und glaube, alles dafür getan wird, dass der Sport also nicht zu stark geschädigt wird durch diese. Wir müssen alle unsere Regeln und das Ganze einhalten und das ist auch richtig so und das ist auch wichtig so. Aber man muss definitiv das Maximum dafür tun, dass auch unsere Kinder in Mannschaftssportarten machen, dass der ausgeübt werden kann, ja, und dass die Wichtigkeit eigentlich für die Gesellschaft, dass jedem bewusst wird, wie wichtig das tatsächlich ist. Ja, und es, glaube ich, macht uns allen miteinander wahnsinnig viel Spaß, zu diskutieren über alle möglichen Sportarten, Spiele zu sehen. Und das macht es einfach aus. Ja. Also das ist das, wenn ich mir das wünschen darf, dann muss man
Darfst du.
wirklich alles dafür tun, dass das im Grund bestehen bleibt und natürlich auch ein Augenmerk auf die Sportler gelegt wird, weil jeder, der irgendwo professionell oder überhaupt Sport treibt, weiß, was das bedeutet, solchen Schwankungen unterworfen zu sein. Ja, wir reden jetzt immer nur von Fußball, Basketball oder sowas, die heute ja funktioniert, aber wir haben jetzt nicht darüber geredet, was ist mit einer verschobenen Olympiade für einen Sportler, dem er ein Jahr sagt, jetzt wartest noch ein Jahr und nächstes Jahr machen wir das nochmal. Ja, das ist eine Welt, ja, die das betrifft. Und wie gesagt, auf diese Menschen muss man wirklich auch, über die muss man nachdenken, muss alles dafür tun, dass man das aufrechterhält, mit natürlich allen Einschränkungen, die jetzt diese Zeit uns vorschreibt. Und das ist
Ja.
auch wichtig so. Aber man muss immer mit einem Auge darauf hinschauen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das alle miteinander gut hinkriegen. Und wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen.
Sehr schön. Schönes Abschlusswort und ich gebe dir uneingeschränkt recht. Also ich finde es gerade spannend, was so die Strömungen betrifft und ich beschäftige mich auch sehr mit der Frage, wie auch die Vielfalt an Sportarten sich in Deutschland entwickeln wird. Ich beschäftige mich aber auch gerne damit, wie der Sport in der Gesellschaft sich verankert, weil wir ja doch deutlich auch, also ich sehe es hier gerade in Berlin seit einigen Jahren, also es gibt die Zahlen, die das bestätigen, aber auch wirklich, ich sag mal, vom Stadtbild, wir sehen einfach deutlich mehr Leute mittlerweile draußen in Parks Sport machen. Da gibt es natürlich jetzt auch die entsprechenden Formate und Anbieter zu. Die gab es halt alle vor 5 Jahren noch nicht. Aber ich habe schon so den subjektiven Eindruck, dass Sport eine zunehmendere Bedeutung in Deutschland bekommt. Dass es eben natürlich auch im Zuge eines stärkeren Gesundheitsbewusstseins eben auch geschieht, was ja grundsätzlich erstmal für uns als Gesellschaft gut ist. Und ich bin aber eben sehr gespannt, was, ich sag mal, den Sport auf der Bildfläche, auf dem Bildschirm betrifft, wie sich das verändern wird. Ich hatte auch in der letzten Folge mit Gregor Teicher, dem Sky Sport Moderator, darüber gesprochen. Er sagte eben auch, in seiner Kindheit gab es so viel Sport am Bildschirm, ja, von Turnen über viele andere. Und heute ist es doch ein bisschen nicht mehr ganz so groß die Vielfalt und das wünsche ich mir auf jeden Fall und ich denke auch, das ist möglich, weil wir ja eben auch gerade und da mache ich jetzt vielleicht auch den Bogen, durch Technologien ja auch mittlerweile mit relativ wenig Aufwand wirklich auch sämtliche Sportarten live streamen können und die dann damit eben auch wieder in den entlegensten Winkeln Deutschlands oder der Welt eben dann auch Live-Broadcasting ermöglichen können für, ja, ich sag mal, Randsportarten. Es bleibt spannend, wie immer.
Bleibt
Lieber
spannend wie
Peter, wir
immer.
sind am Ende der Folge angekommen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe das jetzt
Das
gerade
freut
auch mal so
mich.
ein bisschen Revue passieren lassen. Es waren vielleicht diesmal nicht ganz so viele Fragen wie sonst, was auch ein bisschen mehr Ruhe so in dieses Gespräch gebracht hat. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank, dass du dich da bereit erklärt hast.
Mich hat es gefreut. Mich
Sehr
hat's und mich hat es gefreut und das
schön.
sehr, sehr schön dabei gewesen zu dürfen. Und das ist für
Wunderbar.
mich sehr, 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 sehr interessant gewesen. Auch deine Fragen, und ich hoffe, dass ich das interessant
Ja,
beantwortet
für
habe.
mich schon und ich werde mal
Gut.
gucken, was von den Zuhörern kommt. Also vielen Dank für das Gespräch, lieber Peter. Alles Gute für dich und bis ganz bald.
Ja, ich bedanke mich.
Tschüss.